Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Durch Homeoffice und Homeschooling sind wir coronabedingt schon seit Monaten mehr zu Hause. Diejenigen, die zum Beispiel mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung leben, sind dabei deutlich ärmer dran als jene, die auf vielen Quadratmetern mit Garten leben. Wohnraum ist eine knappe Ressource und teuer. Das wird auch deutlich in einer Ausstellung am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, die zumindest virtuell alternative Formen des Wohnens zeigt. Ursula Storost gibt einen Einblick.
Die Ausstellung Together, die neue Architektur der Gemeinschaft, ist schon seit 4 Monaten im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe aufgebaut. Bislang musste das Publikum draußen bleiben. Jetzt gibt es immerhin einen virtuellen Rundgang.
Diese Ausstellung ist für all die Menschen wichtig und relevant, die nicht mehr in der ganz klassischen Familienkonstellation wohnen. Und das ist heute die Mehrheit der Gesellschaft.
Der Kunsthistoriker Andreas Rubi und die Architektin Ilka Rubi haben die Ausstellung konzipiert. Es geht um alternative Konzepte des Wohnens und Zusammenlebens. Und da, so Andreas Rubi, waren die Bedingungen der Corona-Epidemie gewissermaßen eine Machbarkeitsstudie, wie sich unser Leben verändern lässt.
Wir haben durch Corona gemerkt, dass wir viele Dinge völlig anders organisieren konnten, die wir bisher als alternativlos betrachtet haben. Also, dass es auf einmal klar war, dass wir zum Beispiel viele Besprechungen auch über das Internet machen können und uns nicht unbedingt sehen müssen, hat ganz viele sinnlose Geschäftstermine und Geschäftsreisen überflüssig gemacht. Das ist eigentlich super.
Aber für Veränderungen des gewohnten Lebens, die Verbindung von Arbeit, sprich Homeoffice und Freizeit in den eigenen 4 Wänden, braucht man andere Wohnkonzepte. Entwürfe, wie Wohnen mehr Qualität bekommen kann, gab es in mehreren europäischen Städten und in den Vereinigten Staaten schon einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
In den ersten utopischen Gartenstadtsiedlungen der Moderne war das so. Was weiß ich zum Beispiel bei der Siedlung Dresden-Hellerau. Dort ist eine Wohnsiedlung gebaut worden, direkt für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Hellerauer Werkstätten. Die hatten einen kurzen Arbeitsweg und diese Gartenstadt, das war ein kleines Städtchen oder ein großes Dorf sozusagen mit allen Infrastrukturen des sozialen Lebens, die man brauchte.
Das Ideal solcher Gartenstädte war eine Kombination von individuellen Wohnvorstellungen und großzügigen Gemeinschaftsflächen. Vorbildlich, befindet Andreas Rubi, denn in Zeiten von knappem Baugrund, explodierenden Baukosten und gewandelten Familienstrukturen sei Gemeinschaftlichkeit ökonomischer, ökologischer und sozialer.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte geben mir eine Möglichkeit, Räume nutzen zu können für Dinge, die ich sonst in keiner Wohnung alleine haben kann.
Kinderspielräume, die man anmieten, ein Gästezimmer, das mehreren Parteien zur Verfügung steht, oder einzelne Arbeitsplätze im Großraum, die man bei Bedarf nutzen kann. Geräumige Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohner eines Hauses zum Essen, Spielen, Feiern zusammentreffen können, seien auch sozial sinnvoll. Aber nach wie vor sei der Deutschen größter Traum das eigene Einfamilienhaus.
Und interessant an diesem Traum ist, dass eigentlich nicht das Haus die größte Attraktion ist, sondern der Garten am Haus. Der private, selbst nutzbare Grünraum, das ist so diese privateste Wohnutopie der Deutschen.
Einige politische Akteure stellen gerade diese deutsche Wohnutopie in Frage. Geht es zum Beispiel nach Michael Werner Bölz, Leiter des Bezirksamts Hamburg-Nord und Mitglied der Grünen, sollten Einfamilienhäuser in Metropolen fortan nicht mehr genehmigt werden. Auf dem knappen Bauland der Städte müsse Wohnraum für viele Menschen entstehen. Nutzbares Grün sei in der Stadt in Hülle und Fülle vorhanden, sagt Kuratorin Ilka Rubi und verweist auf die Großsiedlungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.
Wir haben eben festgestellt, dass diese Siedlungen aus diesen 50er, 60er, 70er Jahren, die haben sehr großzügige Außenräume, also eigentlich was ganz Tolles, was auch viele Leute in der Stadt suchen, Freiraum. Auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, dass diese Räume eigentlich nicht wirklich genutzt werden.
So könnte man zum Beispiel eigene Gemüsebeete in den üppigen Grünanlagen der Wohnsiedlungen anlegen, meint die Architektin.
Oder die Erdgeschosswohnungen. So 50 Zentimeter überhalb des Rasens schwebt dann da so ein kleiner Balkon. Wenn das auf eine Weise umgebaut wird, dass ich von meinem Wohnzimmer nicht auf diesen kleinen Balkon 50 Zentimeter über dem Rasen schwebe, sondern von da aus direkt in den Garten gehen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann und ganz viele Ideen.
Dass der Mensch irgendwann begann, individuell wohnen zu wollen, hält der Philosoph und Publizist Florian Rötzer für einen Schritt zur eigentlichen Menschwerdung. Er hat gerade ein neues Buch zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens vorgelegt.
Dieser Rückzug in das Gehäuse war eigentlich, denke ich, der Beginn der Ausprägung von neuen Verhaltensweisen, die überhaupt erst sozusagen die menschliche Kultur in Gang gebracht haben.
Folgerichtig haben gesellschaftliche Veränderungen auch Veränderungen der Wohnformen bewirkt.
Die Industrialisierung ist da ein gutes Beispiel. Es entstanden die ersten Fabriken und die in den Städten dann die Wohnkasernen hochgezogen und auch ganz primitive Wohnungen zur Verfügung gestellt, in denen sich die Menschen gewissermaßen stapelten.
Das waren menschenunwürdige Wohnverhältnisse infolge zügelloser kapitalistischer Geldgier. Aber Wohnen änderte sich auch durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die Cholera-Epidemie in Hamburg bewirkte den Bau einer Kanalisation und die Erfindung des Siphon. Krankmachender Gestank und Keime wurden aus den Wohnungen verbannt, damit die Menschen gesund blieben. Heute, in Zeiten von Corona, werben Discounter für Luftreiniger zu Dumpingpreisen. Es ist gerade eine spannende Zeit, um das Zusammenwirken von Umwelt und Wohnen zu verfolgen, sagt Florian Rötzer.
Weil ja auch mit Rückzug in das Homeoffice wahrscheinlich auch die Städte sich allmählich verändern werden. Man kann davon ausgehen, dass die Büros schrumpfen werden, dass also der Raum in den Städten größer wird. Andererseits können die Menschen auch aus den Städten hinausziehen. Sie können sich dort ihre Wohnung suchen, wo sie leben möchten, nicht unbedingt dort, wo ihr Arbeitsplatz früher mal gewesen ist.
Was sind die veränderten Wohnbedürfnisse der Singles, der Alleinerziehenden, der Familien? Wie viel Privatheit will der Mensch und wie viel Gemeinsamkeit? Welche ökologischen Gebote gilt es heutzutage zu beachten? Was macht Menschen gesund und wie kann man die Antworten auf diese Fragen in Umbau, Neubau, Sanierung berücksichtigen? Damit beschäftigt sich auch der Hamburger Oberbaudirektor Franz Josef Höhing. Er sitzt in der Ausstellung und blättert im Hamburger Morgen, dem Ausstellungskatalog in Form eines Boulevardblatts. Darin findet man Umbauanleitungen für vorhandene Siedlungen. Laubengänge, Dachterrassen, gemeinschaftlich nutzbare Loggien.
Meine Vorstellungen sind, ein möglichst breites Angebot in dieser Stadt bereitzuhalten für die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie man zusammenlebt in einer Großstadt.
Der Oberbaudirektor hat in Zusammenarbeit mit 8 Baugenossenschaften im vergangenen Jahr 14 Siedlungen aus den 60er und 70er Jahren in den Blick genommen. Franz Josef Höhing hat mehr als 40 Architekturbüros eingeladen, herauszufinden, welche Qualitäten diese Siedlungen auszeichnen und wie man die ausbauen kann. Die Ergebnisse kann man im Museum als Planungen begutachten. Neue Reihenhäuser, Atelierwohnungen, Wintergärten, Markthallen fürs Quartier. Problemlos integriert in Bestehendes.
Also mein Wunsch ist, dass man jetzt nicht bilderstürmerisch mit den Beständen umgeht und sagt, das reißen wir jetzt einfach mal ab, jetzt bauen wir das dreimal so dicht und viel besser, als das damals gemacht worden ist, sondern dass wir mit einer gewissen Behutsamkeit da rangehen und gleichzeitig aber auch mutig sind, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.